Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfests waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Sie liefen von allen Seiten herbei, als dies geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und dennoch reden sie in unserer Muttersprache, ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen: Was soll das bedeuten? Einige aber spotteten: Die haben doch nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu: Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es: In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut und Feuer und Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der Tag des Herrn kommt, groß und herrlich. Wer dann den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden.
Danke, Paul. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht bei Bibelgeschichten, aber bei der Geschichte wäre ich echt gern dabei gewesen. Das klingt so abgefahren und ich bin jemand, der sehr viel mit Bühne und so zu tun hat und ich stelle mir immer ein bisschen die Frage, ja, wie wirkt das und wie ist das und beginnt ein Event erst, wenn der Herrensprecher kommt oder beginnt das schon, wenn die Leute da raufgehen und so weiter und so fort und was sind so Kleinigkeiten, die Atmosphäre ausmachen und alles das. Und ich finde, im Himmel hat man da wirklich einen grandiosen Meister. Ich meine, der hätte die Ausgießung des Heiligen Geistes, die er mehrfach besprochen hat, hätte durchaus auch ein bisschen normaler ablaufen können. Aber das ist das mit Feuerflammen und verschiedenen Sprachen und total, ich meine, wenn du das liest, ja, man muss zwischenzeitlich auch lachen, ja, dann erklärt sich da der Petrus mit, na, wir sind nicht angesoffen, es ist erst neine, ja, also man hat auch daran gedacht, ja, dass man sowas nicht am Abend machen kann, weil da könnten die möglicherweise angesoffen sein, das haben die gar nicht sozusagen vom Tisch gewischt. Und es ist so eine witzige, interessante Geschichte. Und egal, ob du das jetzt auf Punkt und Beistrich glaubst, ja, und sagst, ja, das mit den Flammen, ja, das war gar nicht so, weil in Wirklichkeit hatten die nur einen Glow und die Sprachen und die haben die nur verstanden, weil die auch bla bla bla. Weißt du, manchmal können wir das, was eigentlich in der Bibel steht, ein bisschen ruinieren, wenn wir zu sehr mit der Lupe da herumdoktern. Es gibt Dinge in der Bibel, da muss man reinzoomen und ganz genau schauen und manchmal muss man rauszoomen, um das Bild zu erfassen. Und ganz oft verheddern wir uns theologisch, indem wir nur die Nadel im Heuhaufen suchen und indem wir uns über Dinge streiten und philosophieren, wo ich manchmal glaube, Gott denkt sich, es ist total am Thema vorbei. Und egal wie, und ich werde diese Geschichte heute nicht im Detail auseinandernehmen, weil ich finde, egal was im Detail dran, wie interpretierbar ist, da ist irgendetwas Großartiges passiert. Und die Jünger hatten offensichtlich den Spaß ihres Lebens. Und die ganze Welt, die zu dem Zeitpunkt in Jerusalem war, war irgendwie so perplex und fasziniert, dass die garantiert nach Hause gegangen sind und gesagt haben, ich weiß nicht genau, was in Jerusalem abgegangen ist, aber den Jüngern, die da 3 Jahre lang mit Jesus umgezogen sind, mit denen ist irgendwas Orgs passiert. Und es reicht, dass die sind nach Hause gegangen und haben das erzählt. Und das ist Pfingsten. Und wenn ich euch heute was mitgeben will, ja, an diesem Pfingstwochenende, dann, dass Gott dieser Gott ist. Soll ich einfach weiterreden zwischenzeitlich? Ja. Der nicht einfach nur sagt, ich gieße meinen Geist über dir aus und gehe hinaus in alle Welt und predige das Evangelium und alles das. Und wir wissen, dass die Apostelgeschichte schwierig genug wurde. Ja. Da wurden Menschen durchaus auch ermordet und es war Verfolgung und es war nicht immer so geil. Aber es hat sehr geil begonnen. Es hatte einen unglaublich spannenden Ausgangspunkt. Dieses Pfingsten war so großartig, war so fast schon lustig, war so übernatürlich, war so ein, man könnte fast sagen, ein wirklich gelungenes Kick-Off-Event, oder? Wer würde sagen, gelungener Kick-Off? Ja. Ja. Oh, muss man echt einmal sagen. Und was da durchkommt, ist Mut. Was da durchkommt, wenn wir vergangene Woche bei der Frauenkonferenz hängen geblieben wären, wäre bold, also einfach mutig, draufgängerisch, Kühnheit, Hoffnung, die haben definitiv was gehabt an dem Punkt, die Jünger, worüber man gesprochen hat und die waren zuversichtlich. Plötzlich redet Petrus und sagt, erklärt da der Welt, was Sache ist. Fast zu schön, um wahr zu sein eigentlich. In den paar Zeilen, die der Paul gar nicht mehr gelesen hat, kommt vor, der Petrus ist am Predigen. Viele nahmen die Botschaft an und ließen sich taufen. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Alle, die zum Glauben gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Also das nenne ich mal echt einen Übernachterfolg. Richtig so, bam, man, da ist alles glatt gelaufen. Und ich finde es spannend, weil ganz zu Beginn, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in dieser Geschichte, kommt das Wort plötzlich vor. Die Jünger haben sie verbarrikadiert, haben gemeinsam gebetet und das war nach dem Tod Jesu. Und wir schauen da in Kürze hin. Und plötzlich kam ein Feuer und plötzlich kam der Heilige Geist und plötzlich kam diese Fähigkeit über sie zu predigen und kühn zu sein, sich nicht mehr verstecken zu müssen, alles das. Und ich habe das nachgeschaut im Urtext, weil manchmal sind ja im Deutschen Wörter verwendet, die gar nicht unbedingt immer so gemeint waren. Aber es war tatsächlich so, dass das out of the blue kam, aus dem Nichts heraus, plötzlich, ganz unverhofft hat das losgestartet. Und es hat für die Jünger zwar unverhofft, es ist etwas Plötzliches passiert, aber die waren dafür nicht unvorbereitet. Und das ist ein mega Unterschied. In welchem Zustand waren die Jünger denn da? Die Jünger habe ich euch ja gerade vorgelesen, was da so los war. Da hat sozusagen die Apostelgeschichte begonnen. Aber Tatsache ist, die hatten so 1,5 Monate, 50 Tage hinter sich. Das wäre für jeden Traumatherapeuten gefundenes Fressen gewesen. Also sie sind mal 3 Jahre lang mit Jesus rumgezogen. Dann ist er ans Kreuz genagelt worden. Und sie hatten mega Angst, dass sie gleich die Nächsten sind. Weil sie sind ja schließlich die ganze Zeit mit ihm abgehangen. Sie sind verfolgt worden, verachtet worden. Ja, die hatten Angst, ja, die haben sie verbarrikadiert. Das war nicht, Jesus ist jetzt weg und wir machen weiter wie bisher. Die waren in einem echt schwierigen Zustand. Und Jesus hat zwar zu ihnen gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist und hat ihnen immer irgendwie Verhoffnung gemacht. Aber er hat nicht gesagt, wartet 50 Tage, dann geht's los. Jesus war einfach nicht da und er ist ihnen zwischenzeitlich erschienen und der Judas, einer ihrer besten Freunde, hat sich umgebracht. Das war eine Zeit zwischen Jesu Tod und diesem Pfingsten-Kickoff, die war alles andere als leicht. Da war sozusagen die Verhaftung von Jesus, da war Pfingsten und jetzt geht die Apostelgeschichte los und dazwischen war großes Fragezeichen, großes Chaos, große Unsicherheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist es so, oder? Du verabschiedest dich von irgendetwas, was super war und das, was super wird, ist aber noch längst nicht da und du weißt auch nicht genau, wann das kommt. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass wir ganz oft im Leben in solchen Zuständen sind, wie die Jünger eigentlich vor diesem Pfingsten waren. Und wenn du denkst, ich erzähle euch jetzt, wie das losgegangen ist und was das dann noch alles gekommen ist mit der Apostelgeschichte und den Jüngern und dem Sprachengebet, dann enttäusche ich dich gleich, da gehen wir nicht hin. Das könnt ihr euch alles zu Hause durchlesen. Sondern ich gehe mit euch einen Schritt zurück, nämlich auf dieses, was war denn bis dahin eigentlich? Was war denn in dieser Zeit, wo Jesus verstorben ist, in diesen 50 Tagen, bis das da passiert ist? Was haben die denn gemacht? Wie komme ich denn auf den Schluss, dass die da gut vorbereitet waren, echt. Und wir schauen an, was die durchgemacht haben. Wir schauen aber auch an, wie Jesus dem begegnet ist. Weil ich glaube, dass dieses plötzlich passiert etwas, auf etwas getroffen ist. Und auf was das getroffen ist, ist wichtig. Ich weiß nicht, das ist sicher schon mal aufgefallen, manchen Menschen passiert etwas plötzlich. Zum Beispiel geht plötzlich eine Ehe auseinander. Tatsache ist, in Wirklichkeit haben die sich jahrelang mehr oder weniger darauf vorbereitet. Manchmal ist plötzlich ein Übernachterfolg. Tatsache ist, Übernachterfolge sind das Resultat von jahrelanger Vorbereitung. Da hat jemand plötzlich... Soll ich einfach weiterreden? Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? Okay. Tatsache ist... Solche Dinge, die manchmal plötzlich im Leben passieren, die Auswirkung, die die haben, ist nicht so sehr das, was passiert, sondern das, worauf das trifft. Treffe ich auf etwas, das vorbereitet ist, dann geht die Lawine los, ja, dann kann man mit der Apostelgeschichte starten, oder treffe ich auf etwas, das verpufft, dann ist es sozusagen völlig egal. Wenn du eine Chance bekommst oder irgendetwas in deinem Leben passiert, wenn du zum Beispiel ganz praktisch, ich hatte zum Beispiel das coole Vorrecht, vor 1,5 Jahren einen Buchverlagsvertrag zu bekommen und die haben gesagt, na, Frau Adler, können Sie innerhalb von kürzester Zeit abgeben. Wenn das jemanden trifft, der nicht die ganze Zeit schon am Schreiben und am Denken ist, dann ist das einfach, ja nein, die Antwort ist, na, ich will was Besseres zu tun. Aber wenn das auf jemanden trifft, und bei mir war das zum Beispiel so, der das Gefühl hat, ich bin sowieso schon ständig am Schreiben, passt, danke, her mit dem Vertrag, super, weiter geht's, dann ist das was ganz anderes. Der Auslöser, das plötzlich, ist vielleicht genau das Gleiche, aber es macht einen riesen Unterschied, wie du drauf bist. Und ich möchte da mit uns hinschauen, weil ich glaube, dass diese Zeit dazwischen, dieses nimmer cool, aber auch noch nicht schön, ganz oft eine Phase ist im Leben. Ich denke mir, dass bei jeder Mama mit kleinen Kindern nimmer süß, aber auch noch nicht lernt. Irgendwo dazwischen, irgendwo mega anstrengend. Und es ist nicht was zum Durchtauchen, sondern da drinnen liegt alles. Da drinnen liegt das Leben, da drinnen liegt der Alltag, da drinnen liegt dein Glaube und dein Glaubensleben. Und dann gibt es hin und wieder coole Sachen, die passieren. oder aber auch dramatische Sachen, die passieren. Aber die sind eigentlich nur wie so ein kleiner Meteoriteneinschlag. Die Frage ist eher, was kommt, wie bist du vorbereitet? Okay, der Meteoriteneinschlag ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil dann ist immer alles vorbei. Das ist es ist wie ein Sturm. Die Frage ist, worauf trifft der Sturm? Trifft der Sturm auf ein Haus, das gescheit gebaut ist, oder trifft der Sturm auf eine Strohhütte? Der Sturm ist immer der gleiche, aber das Haus, das eine Strohhütte ist, ist dann weg, und das ordentlich gebaute Haus, da hast du dann eine richtige Freude, weil du dir denkst, das hat sich richtig ausgezahlt. Es hat aber nichts mit dem Sturm zu tun, sondern mit dem, was davor war. Jetzt grübelt ihr vielleicht ein bisschen und denkt euch, na bitte, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass die Jünger sich zwischen dem Tod Jesu und diesem Pfingsten so glorreich aufgeführt hätten, dass die sie da so bewährt hätten, dass die sie da so top vorbereitet hätten. Das stimmt, haben sie nicht. Und wir lesen jetzt gefühlt eine Versager-Story nach der anderen, aber Jesus hat das quasi fast provoziert, und da möchte ich hinschauen mit euch, und ich möchte auch mit euch hinschauen, wie Gott in dieser Phase dazwischen mit diesen Jüngern umgegangen ist. In diesen 5 Wochen zwischen Jesu Tod und Passafest und diesem nächsten Fest, das hat übrigens Schavutfest geheißen, wo plötzlich die Post abgegangen ist. Kleine Randnotiz, ich fand so lustig, dass Jesus eigentlich den Jüngern sagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das war so der letzte Auftrag an sie. Und ganz zu Beginn, zu Pfingsten, kommt die ganze Welt, der Paul hat es ja vorgelesen, quasi nach Jerusalem. Da schickt Jesus mal, sagt, ich gebe euch jetzt einen kleinen Vorsprung, Boys, bevor ihr in die ganze Welt gehen müsst, bevor die Verfolgung kommt, bevor ihr motiviert seid, bevor das alles passiert, schauen wir jetzt einmal, dass die ganze Welt zu euch kommt. Das kann auch Jesus sein. Der lässt dich nicht mit einem Auftrag alleine, sondern zeigt dir, hey, ich zeig dir jetzt mal ein kleiner Kickoff. Schau, jetzt kommen hier mal bei diesem Fest alle nach Jerusalem und die erzählen man alles, was da abgegangen ist. Gott gibt dir selten einen Auftrag und wünscht dir alles Gute damit, sondern er zeigt dir, dass er mitten dabei ist. Das fand ich, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, es ist richtig romantisch. Geht hinaus in alle Welt und bei der ersten Aktion kommt die ganze Welt gleich mal zu mir. Also die Jünger sind nicht 5 Wochen lang, 50 Tage lang irgendwo depressiv in einer Ecke gesessen. Die haben gekämpft mit verschiedenen Dingen und die haben sich verschiedenen Themen ihres Lebens gestellt und haben sich verschiedenen Stimmen ihres Lebens gestellt. Und ich glaube, hätten sie das nicht in der Gründlichkeit gemacht, wäre diese Zeit dazwischen nicht gewesen. Ich glaube, Pfingsten und alles, was da so plötzlich kam, hätte anders ausgeschaut. Und ich ermutige dich, da zu bleiben und da mit mir hinzuschauen und dir die Frage zu stellen, was kann ich mitnehmen von den Jüngern und von der Geschichte für mein Leben, für meinen Alltag, für mein Dazwischen. Wir schauen uns 5 kurze Begebenheiten an. Die erste ist Petrus. Und die Geschichte von Petrus ist, der ist nach dem Tod losgezogen, weil er sich so schlecht gefühlt hat, weil er Jesus verraten hat, weil er Jesus verleugnet hat. Der hat irgendwann gesagt, so, ich gehe jetzt wieder fischen, geht irgendwer mit mir mit. Der wäre sozusagen zurückgegangen in seinen alten Beruf. Und die Stimme, die der sicher hatte, war eine Stimme von Scham. Ich habe es vermasselt. Das ist nicht einmal irgendein Gedankengebäude, das ist Fakt. Ich bin raus, ich bin ein Loser. Das war wahrscheinlich seine Stimme, seine innere Stimme. Und Jesus ist dem begegnet. Jesus ist dem begegnet, indem er ihn getroffen hat am See Genezareth, indem er nach der Auferstehung den Jüngern erschienen ist, indem er gesagt hat, hey Petrus, liebst du mich? Indem er ihm gezeigt hat, dass es nicht darum geht, was er alles liefert oder macht oder nicht enttäuscht, sondern indem es darum geht, dass diese Beziehung, die die beiden haben und hatten, die Quelle ist für alles, was danach passiert. Der hat nicht gesagt, Petrus, komm, jetzt beweisen wir uns mal irgendwas und jetzt zeigst du mal, dass du es doch kannst und gehen wir zu den Pharisäern und machen es wieder gut und du stehst zu mir. Der ist ihm begegnet in unglaublicher Liebe. Er sagt, hey Petrus, liebst du mich? Und den Rest von der ganzen Geschichte, lassen wir irrelevant sein. Aber cool, dass es hochgekommen ist. Dann gibt es den Thomas. Den Thomas, den Zweifler. Ihr kennt ja diese Geschichte, wo die Jünger sich eingesperrt haben nach dem Tod von Jesus und die hatten unglaubliche Angst. Und dann ist Jesus ihnen erschienen, diese eigene Geschichte. Und der Thomas war nicht dabei. Thomas hat es verpasst. Thomas hat Jesus nicht gesehen. Und was der Thomas gedacht hat und auch gesagt hat, war: Ich war nicht dabei. Ihr könnt sagen, was wollt, aber ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe. Und auch dieses Gefühl, von Dingen verpasst zu haben, na gut, ich war nicht dabei. Ich bin nicht der, der jetzt da rechtzeitig zum Gebetstreff war und deswegen, Leute, könnt ihr zwei erzählen, dass Jesus auferstanden ist, aber ich nicht. Wie oft im Leben haben wir das Gefühl, boah, die von der Frauenkonferenz sind so hyped zurückgekommen, die sind auf Wolke 7, aber ich war nicht dabei. Boah, das Leitungsteam, die haben so eine super Zeit, aber bei meiner Live-Group da ist nicht so super. Dies, was die Gemeinde mahnt mit die Beziehungen, so, ich war nicht dabei. Nein, ich bin ja nicht dabei. Die gingen in der Gedanke von, ich bin da nicht dabei. Der ist einer, der immer wieder mal kommt. Oder ich habe es verpasst. Du warst da nicht dabei, du hast es verpasst. Und was macht Jesus mit dem Thomas? Extra kommen. Jesus kam nochmal und hat gesagt, hallo Thomas, du warst nicht dabei, gell? Tja, musst du das angreifen, gell? Sonst glaubst du es ja nicht. Da greif her. Das macht Jesus, das ist ja total kindisch. Aber so kindisch wie wir sind, der Himmel begegnet uns auf Augenhöhe. Also keine Angst davor, kindisch zu sein. Ich finde den Thomas großartig, der gesagt hat, ich war nicht dabei, ich glaub's nicht. Und Jesus hat gesagt, ja Thomas, passt, ich bin jetzt da, greifst hin, passt. Hochkommen lassen, fast provoziert, war nicht dabei. Dann haben wir die Emmaus-Jünger. Die Geschichte schauen wir an, weil die ist wirklich ziemlich skurril. Die steht in Lukas 24, 21. Und ich lese das jetzt extra schnell, Paul, nicht um dich mit der Verzweiflung, mit der Übersetzung in den Wahnsinn zu treiben, aber weil ich euch etwas demonstrieren möchte. Zwei von den Jüngern sind völlig enttäuscht aus Jerusalem nach Hause gegangen, nach Emmaus, 11,5 Kilometer Fußmarsch, und haben quasi gehofft, dass Jesus dort den großen Durchbruch bringt als zukünftiger Premierminister oder was auch immer sie sich erhofft haben. Leider ist aber am Kreuz geendet. Und dann gehen nach Hause und sind zu Tode frustriert. Und irgendwann klingt sich Jesus, der auferstandene Jesus, zu diesem Fußmarsch dazu und sagt, was ist mit euch Burschen, was hat denn so schlecht drauf? Und die checken nicht, dass der das ist. Und dann legen die los. Ja, jetzt sage ich dir was, Jesus, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, das war ein Prophet, den Gott geschickt hatte und jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Taten und Worten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert und er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz genagelt. Dabei hatten wir so gehofft, dass das der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und seither sind wir jetzt schon 3 Tage vergangen und dann wurden wir heute Morgen dann auch noch durch einige Frauen total beunruhigt, die zu uns gehören und schon vor Sonnenaufgang waren, die zum Grab gegangen und der Leichnam von Jesus, der war nicht mehr da. Und die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, ein Engel sei erschienen und die sagten, Jesus lebt und einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und es war tatsächlich so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Und ich denke mir manchmal, Jesus muss da daneben gegangen sein und sich gedacht haben, boah, Gott sei Dank bin ich erst bei Kilometer 10 eingestiegen. Ja, bei dem, was die alles reden. Ja, und also unglaublich. Und dann lassen sie da noch einen ganzen Frust, aber auch über die Frauen. Ja, wie? Die haben uns zusätzlich enttäuscht. Also sind einfach zu Tode frustriert, total enttäuscht. Das war jedenfalls einmal nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und die Enttäuschung ist verständlich. Fast als hätte der Himmel diese Zwischenzeit, diese 50 Tage provoziert. Na, eh klar waren die angefressen. Na, eh klar haben sie die nicht ausgehend. Das ist ja total menschlich. Und dann lässt Jesus die da erzählen. Keine Ahnung, wie lange er sich das angehört hat. Und was er gemacht hat, ist ihnen zu begegnen, anders als einem Petrus, den er einfach nur geliebt hat. anders als einem Thomas, wo er gesagt hat, da greif her. Er begegnet ihnen total intellektuell. Er erklärt ihnen alles. Er sagt ihnen, hört zu, willst du nicht einmal nachdenken? Aber er kommt ihnen auf eine total kognitive Art und Weise. Ihrem Frust, ihrem, ihr glaubt, wir haben uns geirrt. Ich glaube, das war gar nicht Jesus. Und plötzlich checken sie es. Und er erklärt es ihnen so und er offenbart sich ihnen. Und plötzlich ist dieser Frust weg und die sind total aus dem Häuschen, rennen die 11,5 Kilometer wieder zurück nach Jerusalem und sind total on fire. Aber diese Zweifel-Ding, das hat sich Jesus alles angehört und hat es ihnen kognitiv erklärt, wie es vielleicht sein hätte können und wie es werden kann. Und so, dass sie es gecheckt haben in dem Moment, wo er mit ihnen beim Brotbrechen gesessen ist. Dann gibt es die Maria Magdalena, die hat auch etwas in ihr eine Stimme verliehen. Und das war die Stimme der Traurigkeit, die war einfach traurig. Das war eine richtig gute Freundin von Jesus und der war einfach nicht mehr da, der war einfach verstorben. Johannes 20, schauen wir kurz gemeinsam hin. Am Grab, als die Frauen zum Grab gekommen sind, als Jesus auferstanden war. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Sag mir doch, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Und sie wandte sich zu ihm und rief, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern, auch wenn die total frustriert sein werden und du sie total enttäuschen wirst, aber wurscht, sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und Maria aus Magdala lief zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihnen gesagt hatte. Ich will jetzt nicht in ein Klischee fallen, aber Umgang mit einer Frau. Jesus trifft sie im Garten, weiß genau eigentlich, was Sache ist und warum sie traurig ist und fragt, warum weinst du? Und lässt sie einfach reden. Er ist weg. Das Ding, und er hört sich was an. Es ist so liebevoll. Begegnet ihrer Traurigkeit, ihrer Verzweiflung, einfach mit Zuhören, mit Fragen, mit ihrem Namen, sagt, hey Maria, ich sehe dich, ich höre dir zu. Und gibt dir dann einen Auftrag. Sagt, hey, sagt, jetzt geh. Er sagt nicht sofort, hey Maria, ich bin's. Er nimmt sich die Zeit. Und was ich dir sagen will und was bei all diesen Geschichten so unglaublich spannend ist, und zu der letzten komme ich gleich noch, ist, Jesus nimmt sich die Zeit. Jesus nimmt sich die Zeit für die Enttäuschung. Jesus nimmt sich die Zeit für die Scham. Jesus nimmt sich die Zeit für die Traurigkeit. Und dann erst geht's los. Und es ist so unglaublich wichtig. Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn diese Heiligen Geistausschüttung Pfingsten unmittelbar danach gewesen wäre. Erstens hätten die Jünger gar nicht gewusst, wozu sie fähig sind. Ich meine, der Thomas glaubt nichts, der Petrus liegt. Was ist los mit denen? Aber Gott sei Dank kam das hoch. Ich hatte letztens einen heftigen Streit mit meinem Mann. Und dann sagt er etwas,
das er besser nicht gesagt hätte. Und das habe nicht nur ich so gesehen, sondern das hat er auch gewusst. Und dann haben wir darüber gesprochen und er hat gesagt, so blöd von mir, dass ich da gesagt habe und da und wünschte sich, er könnte die Zeit zurückdrehen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, ich finde das gar nicht so blöd, weil um ehrlich zu sein, dass dir sowas rausrutscht, würde ich schon ganz gern besprechen, anschauen, hinschauen. Da kann ich jetzt sagen, ups, boah, das ist mal rausgerutscht. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum? Was ist da drinnen los? Und jetzt kannst du natürlich sagen, boah, dem Petrus ist das rausgerutscht und dem Thomas ist das rausgerutscht und dem allen ist alles rausgerutscht. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese 50 Tage das provoziert haben. Diese komplett under pressure und diese furchtbare Situation, in der sie waren. Alles Mögliche ist ihnen rausgerutscht, Gott sei Dank. Weil dann konnte Jesus nämlich mitten da rein. Und ich ermutige dich von ganzem Herzen, ganz praktisch, in deinem ganz banalen Zwischenleben, zwischen den Zeiten von nicht mehr cool und noch nicht super, dass die Sachen, die da rausrutschen, die Sachen, die da an der Oberfläche kommen, egal ob das bei einem Streit ist oder in deiner Beziehung zu Gott, da hinzuschauen und zu sagen, cool, echt super, was da rauskommt, weil wäre das nicht rausgekommen und hätte mir rechtzeitig auf die Lippen gebissen, dann würdest du gar nicht wissen, wozu du fähig bist, würdest du gar nicht wissen, was in dir steckt und hätte Jesus wahrscheinlich gar keine Chance, mit dir das zu behandeln. Tatsache ist, es kommt uns selten was einfach über die Lippen. Es kommt etwas über die Lippen, was da drinnen ist. Der Mund quillt über von dem, was im Herz drinnen ist. Das heißt, wenn dir irgendein Satz mal ausrutscht, dann denkt ihr, wow, heftig. Aber sag nicht, boah, das hätte ich besser nicht gesagt, sondern sag, ich glaube, ich muss nachschauen gehen. Ich glaube, ich muss schauen, was da los ist. Die letzte Stimme, die Jünger, mit der sie sich befassen mussten, war die Stimme der Angst. Sie sitzen hinter verschlossenen Türen, immer wieder mal, weil sie Angst hatten vor den Pharisäern, vor den Römern, vor denen, die Jesus ausgeliefert haben, dass sie sozusagen die Nächsten sind. Aus Furcht vor den Juden. Johannes 20, Vers 19. Und dann kommt Jesus. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt, aus Angst vor den führenden Juden. Und sie ließen die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Und als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Die hatten die Türe zu und Jesus kam trotzdem rein und brachte zwei Dinge mit, Frieden und sie haben sich gefreut, dass er da war. Irgendwann gibt es auch einen Punkt, wo die Jünger nicht mehr immer nur geschrien haben, oh, ein Gespenst, da haben sie schon gewusst, ah, okay, der kann auch durchaus durch Türen und sie haben sich einfach gefreut. Und ich glaube, es gibt Zeiten, da sind wir auf Rückzug. Da sind wir verbarrikadiert, entweder in einem Streit ziehen wir uns zurück oder in einer Freundschaft ziehen wir uns zurück oder aus Angst ziehen wir uns zurück und ich komme da schon wieder raus. Ich mache da schon wieder die Tür auf. Ich werde mich schon wieder einkriegen. So denken wir dann. Aber ich ermutige dich, Jesus da drinnen zu erwarten. Jesus wartet nicht draußen vor der Tür, bis du dich wieder eingekriegt hast. Jesus würde gerne durch die Tür gehen und dir mit Frieden und mit Freude begegnen. Und das finde ich so cool an der Bibel und an dem ganzen Glaubensleben mit Jesus, dass man nicht sich irgendwie in eine bessere Verfassung bringen muss, damit, sondern sogar hinter der verschlossenen Tür, hinter der Angst kommt Jesus und der kommt jetzt nicht und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern der kommt mit Friede. Hinter der Tür ist zwar meistens die Tür verschlossen, aber recht friedlich ist es meistens hinter der verschlossenen Tür nicht. Und sie haben sich gefreut. Boah, der ist da. Puh. Und genau das möchte Jesus machen, hinter der verschlossenen Tür deiner Angst, hinter der verschlossenen Tür deiner Themen. Der sagt, nee, jetzt machen wir da mal auf. Na, der geht mit dir da nach hinten. Das finde ich auch cool, der nicht anklopft und sagt, du, Tür auf, das müssen wir mal behandeln da, gell? Die ist mit der Angst. Na, geht hinter die verschlossene Tür mit, quasi. Finde ich ein unglaublich starkes Beispiel. Und man kann es fast nicht glauben, dass das dieselben Jünger waren, die dann ein paar Wochen später da draußen stehen und in Sprachen reden und beten und predigen und alles das. Weil Tatsache ist, diese Juden, vor denen sie sich so gefürchtet haben, die waren ja immer noch da. Es war ja gar nichts anders, aber sie waren anders. Und es ist so oft in allem, was uns im Leben passiert, es geht nicht darum, was passiert oder nicht passiert. Das kann großartig oder mies sein. Die Frage ist eher, wie bist denn du drauf? Auf welchem Boden fällt das denn? Ganz viel, wenn es darum geht, sich vorzubereiten hat, oder bereit zu sein, hat damit zu tun, seine inneren Stimmen zu sortieren. Und ich bin kein großer Freund davon zu sagen, da und das gehört so und das gehört so und das gehört so und das muss man so und so richtig machen und wenn ich das entdecke in mir, dann muss ich das bewältigen und so. Jesus hat immer den Schutt und die schlechten Sachen hochkommen lassen, weil er sie nur dann behandeln hat, hätte können. Und ich ermutige dich in einem Leben, desto frustrierter du mit dir selbst oder deinem Partner bist, desto mehr denkt dir, yeah, oder mit deiner Freundin, yeah, super. Endlich sieht man was von der Spitze des Eisbergs. Endlich entdecke ich, was wirklich in mir drinnen steckt. Jesus begegnet dem mit, was habe ich aufgeschrieben, radikaler Zärtlichkeit. Keine dieser Begegnungen ist so, dass die irgendwie belehrend wäre. Petrus bekommt keine Fragen, keine Schelte. Thomas bekommt Berührungen, der bekommt keine Moralpredigt. Und die Maria bekommt eine Begegnung und keine Erklärung. Das ist Jesus zum Angreifen. Ganz zum Schluss. Wir schauen uns die Stelle an, wo Jesus in den Himmel auffährt, wo sie ihn 50 Tage lang immer wieder auf die verschiedensten Arten und Weisen getroffen haben und wo sie dann alle versammelt waren und Jesus gesagt hat, ich gehe jetzt zurück zum Vater. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Er erklärt ihnen, dass jetzt die Zeit ist, wo er endgültig in den Himmel zurückgeht und nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, dass ich mal einen Engel sehe. Aber jedes Mal, wenn ich so Engelgeschichten lese, dann denke ich mir, das sind schon irgendwie recht witzige Wesen. Gell? Also die haben da echt eine schwierige Zeit gehabt. Dann kommt Jesus und sagt, ich fahre jetzt in den Himmel auf. Dann fährt er da vor ihren Augen in den Himmel auf. Wahrscheinlich irgendwie skurrile Situation. Die schauen natürlich nach. Und dann kommen zwei Engel und sagen, Burschen, was schaut's da in den Himmel? Was gibt, wie, also wirklich, also diese Formulierung, ja, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Das erinnert mich an die Weihnachtsgeschichte, wo ich auch so schmunzeln müsste, dass die Engel zu den Hirten sagen, fürchtet euch nicht. Aber die haben sie ja gar nicht vor Baby Jesus gefürchtet, sondern davor, vor dem, was die Engel am Himmel alles abgezogen haben, was ja mega heilig, mega hell war. Und dann sagen die, fürchtet euch nicht. Bis zu dem Moment, wo die Engel da aufgetaucht sind, hat sich eh niemand gefürchtet. Das, warum sage ich das? Ich sage das jetzt nicht, um mich über die Engel lustig zu machen, aber manchmal finde ich es wirklich lustige Wesen. Ja? Oder bei Maria, Gianni hat das letztens so cool gesagt, die Maria wird schwanger, dann fragt sie den Engel, wie wird das passieren? Und der Engel sagt, na, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Ende der Erklärung. Oh. So, Engel, oh, haben es manchmal nicht so mit der Feindosierung, was die Menschlichkeit anbelangt. Und das sage ich deswegen, weil der Titel meiner Predigt unter anderem heißt Lustvoller Glaube. Und ich möchte euch Lust machen. Wenn du das noch nie erlebt hast, sowas wie Pfingsten, ja, ich habe das jedenfalls in der Form noch nicht erlebt, aber ich möchte das, was die Jünger erlebt haben, dieses Aufgeregtsein, ja, dieses in anderen Sprachen reden, dieses Ermutigtsein aus einer neuen Phase, ich möchte das erleben. Und wenn du die Bibel liest, dann liest sie manchmal so mit diesem Blick von, was war da dran lustig? Und wenn du noch nie Jesus so erlebt hast, dann sag zu Gott oder dann geh mit deiner Sehnsucht nach Hause. Ich möchte das auch erleben. Wenn ich dich von diesem Pfingstsamstag nach Hause schicken darf mit irgendetwas, dann mit der Sehnsucht, Jesus zu erleben, wie er ist. Auf der einen Seite total mitfühlend in einer Zeit, die total schwierig ist und auf der anderen Seite total überdrüber in einer Zeit, wo es wirklich losgeht und wo man sagen kann, so, und jetzt gehen wir es an, ja, und jetzt Zungen reden und 1000 Sprachen und was, das ist ja total drüber. Man kann ja den Heiligen Geist auch normal ausschütten oder nicht. Na, da hat sich der Himmel gedacht, na, der Heilige Geist, das ist wuh. Das inszenieren wir so, dass die ganze Welt darüber spricht. Man hätte das erste Wunder von wegen Wein und Wasser auch irgendwie anders machen können, ein bisschen geistreicher, aber das machen wir so, dass die Party richtig leibend wird. Man hätte diese ganzen Wunder, ja, mit diesem Fischernetz, wo die Jünger manchmal verzweifelt sind, weil sie nichts gefangen haben und Jesus ihnen Wunder entgegengeschickt hat, wo dann das ganze Boot fast absäuft. Warum? Warum muss man es denn so übertreiben? Warum kann man denn nicht einfach nur denen genug Fische geben? Warum muss es denn so überdrüber sein? Weil Jesus ihnen sagen wollte, ich habe Spaß am Leben. Ich habe Spaß, es zu übertreiben. Ich habe Spaß, dich zu überschütten. Ich habe Spaß an der Fülle. Ich bin nicht nur entweder im Seelsorgemodus oder, wenn es dir besser geht, total ernst. Ja? Das ist drüber. Und wenn du ihn noch nie drüber erlebt hast, dann streck dich danach aus. Pfingsten, lest dir diese Geschichte durch. Das ist total drüber. Das ist total crazy. Und ich glaube, dass Pfingsten nicht zuletzt deshalb so war, sicher, weil der Geist Gottes kraftvoll ist und irgendwie einen kraftvollen Ausdruck gebraucht hat, aber auch, weil er den Jüngern sagen wollte, so, jetzt hören wir mal auf mit Trübsalblasen, wenn ihr so depressiv drauf seid, glaubt euch kein Mensch, und die hatten the time of their life an diesem einen Tag, den der Paul da vorgelesen hat. Und das haben sie sich sicher ein Leben lang erinnert. Hey, wisst ihr noch, wie es losging? Das war so schräg und so crazy. Und deswegen ist es nicht nur Luxus, Gott zu erleben, sondern total notwendig. An dem Tag, als die Engel dann zu den Jüngern gesagt haben, so Jünger, was gibt's da jetzt zum Himmel zu schauen? Jesus ist auferstanden und ihr habt seinen Job zu tun. Haben die Engel nicht gemeint, schaut nicht nach oben, sondern eigentlich haben sie gemeint, schaut nicht zurück. Das ist jetzt erledigt, Burschen. Was gibt's da zum an dem Himmel starren? Jetzt ist Schluss mit Wehmut, jetzt wird ein neues Kapitel geschrieben. Und ab dann schrieben die ein neues Kapitel. Die gingen zurück. Die haben sich regelmäßig zum Beten getroffen. Die haben gesagt, okay, den Judas gibt's nicht mehr, wir brauchen jetzt einen Ersatztypen. Die haben dann irgendwie den, wie hat der andere Kassen, Matthias, glaube ich, organisiert. Und die sind in die Gänge gekommen. Die haben sich vorbereitet. Die haben zwar nicht gewusst, wann dieser, ich schicke euch den Heiligen Geist, wann das passieren wird, aber die wussten, wir müssen uns irgendwie vorbereiten. Und wenn wir das jahrelang machen. Aber jetzt ist Schluss mit der Traumabewältigung. Und wenn hin und wieder noch irgendwas kommt, dann wissen wir jetzt, wie wir damit umgehen. Aber jetzt werden wir ganz konkret. Und es ist ein Unterschied, ob ich sozusagen in einer Zwischenzeit warte, nostalgisch bin, auf alte Zeiten zurückschaue, in den Himmel schaue, wie es einmal war und nicht mehr ist, oder ob ich mich bereit mache. Und ich lade euch ein, euch bereit zu machen. Zu sagen, Gott, schau auf die Themen meines Lebens, aber auch dann an einen Punkt zu gelangen, wo du sagst, so, und jetzt möchte ich mich bereit machen. Möchte ich die Dinge tun, die notwendig sind zu tun. Sie sind zurückgekehrt, haben sich im Obergemach versammelt, haben gebetet, sind zusammengeblieben, haben einen Nachfolger für Judas eingesetzt, Matthias. Sie haben nicht viel gemacht, aber das, was sie gemacht haben, das war entscheidend. Sie waren bereit. Bereit machen heißt, hinzuschauen, Gott eine Antwort zu geben, zu beten. Nicht perfekt, aber erwartungsvoll. Ich weiß nicht, wo dich diese Geschichte findet, aber ich hoffe irgendwo. Nimm irgendwas mit von heute. Entweder diese Sehnsucht danach, lustvoll Gott zu begegnen, lustvoll ganz neu die Bibel zu lesen, lustvoll sowas zu erleben wie Pfingsten und nicht zu sagen, ja, das war vor 3000 Jahren so, aber heute ist das nicht mehr so. Das ist immer noch so, weil Gott immer noch der gleiche ist. Und hab keine Angst vor dieser Zeit dazwischen, vor diesem banalen Alltag, wo eine Sache nach der anderen hochkommt, einfach nur, damit du bereit bist, um loszugehen, damit du bereit bist, um zu sprechen, damit du bereit bist, um etwas zu tun. Wisst ihr, wir reden so oft darüber, zu sprechen. Oder die Margit hat von diesem 1 Million Monat gesprochen, Menschen von Gott zu erzählen. Aber bevor wir anfangen, anderen Menschen zu erzählen, müssen wir immer wieder auch unserem inneren Menschen was erzählen. Unsere inneren Menschen, die Zweifler und die Trauernden und die Enttäuschten über uns selbst, uns mit denen auseinandersetzen. Und Jesus gibt dir die Kraft, nach außen zu reden, aber auch die Klarheit, nach innen zu reden. Und dann kann Pfingsten aber so richtig losgehen. Ich glaube nicht, dass es einmal abgeschlossen ist und dann losgeht. Ich glaube, es ist immer wieder so. Die Zwischenzeiten kommen immer wieder. Und die Pfingstzeiten kommen immer wieder. Und die sich vorbereiteten Zeiten kommen immer wieder. Und alle gehören dazu. Amen.